Drei Dinge waren mir gestern ein Anliegen, euch zu sagen als Grundlage. Das war eben die Lernbereitschaft, das war die Beziehung zu Gott und die ganzheitliche Liebe als die drei Säulen, die ich für wichtig halte für ein Wachstum und eine Förderung und eine Stärkung der Ehe. Allein die Lernbereitschaft ist, bedeutet ja zuzugeben, dass ich lernbereit bin und das heißt, dass das, was zu lernen ist. Und das ist nicht selbstverständlich. Und ich glaube, dass aber es schwer einem, ich sage so, in vielen Dingen ist theoretisch immer, ja, ja, klar, wir sind lernbereit und natürlich müssen wir was verändern, rein theoretisch gehen wir bei allem mit, wenn wir sagen, ich bin Sünder, ich habe Fehler, jeder hat, aber wenn es dann konkret darum geht, dann wehrt sich doch das Fleisch und dann heißt wie Fehler und wie, die Bibel sagt, dass Gott einfach dem Hochmütigen widerstehen wird. Und dem Demütigen aber Gnade gibt. Das heißt, wenn wir unsere Schwachheit nicht zugeben und eingestehen, auch wenn es uns das Gesicht kostet oder wenn es uns alles kostet, wenn wir das nicht zugeben, dass wir lernbedürftig sind und der Korrektur bedürfen, dann werden wir keine Gnade in unserem Leben einfach erfahren. Und das ist der Punkt. Deswegen ist es für mich sehr wichtig, die Lernbereitschaft. Wenn wir an den Punkt kommen, wo ich sage, ich will nicht lernen, genug gelernt, Dann bleiben wir stehen und beim Stehen werden wir zurückkommen. Das geht zurück. Also ihr Herz was mit der Gnade Gottes erleben. Diese Lernbereitschaft bedeutet nichts anderes, als sich vor Gott zu demütigen und einzugestehen, ich brauche deine Hilfe. Und aus dieser Beziehung zu Gott kommt eben auch diese Hilfe, in erster Linie. Nicht in erster Linie aus der Beziehung zwischen Mann und Frau, sondern ist in erster Linie aus der Beziehung von Gott. Kommt Kraft, kommt Verständnis, kommt Ermutigung und all das. Das wiederum sich eben aber auf die Beziehung zwischen Mann und Frau auswirken wird. Davon bin ich tief überzeugt, dass da die Quelle allen Guten eben ist. Und dann machen wir uns auf den Lernweg in der Beziehung mit Gott und wir lernen, dass diese Liebe eben eine ganzheitliche Liebe ist, dass sie viele Aspekte einfach beinhaltet und man über mehrere Dinge sich Gedanken machen muss. Und eins, was ich selbst gelernt habe oder am Lernen bin und was auch in der Seelsorge und in der Begleitung und all diese Dinge ich merke, dass ich kaum Paare kenne, wo ich sage, die passen perfekt zusammen. Ich muss schon sagen, wahrscheinlich kommen diese Paare nicht zu mir. Die genügen sich selbst und die kommen nicht, ich müsste dir erzählen, wir passen perfekt zusammen. Ja? Die begegnen mir natürlich seltener. Mir begegnen natürlich die Paare, die sagen, okay, wir passen nicht so gut zusammen, wir sind aber zusammen. Und ich glaube, bin fest davon überzeugt, dass aber das ist, wie Gott uns wachsen lässt und dass es eine Chance eigentlich ist. Und das Lernen am Gegensätzlichen. Und da ist so viel Evangelium darin, da ist so viel Licht darin, da ist so viel Zeugnis drin, da sind so viele Parallelen zur Gottesbeziehung zu uns Menschen. Eben nicht in einer perfekten Beziehung. Denn die Beziehung Jesu zu seiner Gemeinde ist keine perfekte Beziehung. Denn wir kennen die Gemeinde und wir kennen Jesus und wir wissen, wie viel Sünde, wie viel Fehlverhalten, wie viel Unvermögen, wie all das da ist. Und es widerspiegelt. Und ich bin mir sicher, dass der Herr in dieser Weise uns viel, viel lehrt über die Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde in der Art und Weise, wie er auch Menschen zusammenbringt und wen er zusammenbringt. Das spiegelt wieder. Und wir haben gestern, ich habe mich höchst amüsiert. Es war nicht, ich verstehe nicht negativ, ja, das war, für mich ist es Genuss, besser als Film und Fernseher und so. Das ist sehr spannend, allein wir haben so ein bisschen die Hälfte haben durch, ich freue mich auf heute Abend, wo wir die zweite Hälfte durchhören, was, wie Menschen, auf welchem Weg und ich bin mir sicher, ich habe nur einen Bruchteil von dem erzählt, was da alles gelaufen ist und manches auch für euch noch behalten, ist mir auch klar. Aber allein das, was wir gehört haben, zeigt, auf welchen unterschiedlichsten Wegen Gott Menschen zusammenbringt. Und all diese Wege widerspiegeln das Evangelium, widerspiegeln den Weg Christi mit uns der Gemeinde, wo er uns alle holt und wie er uns alle holt. Es gibt kein Schema, es gibt keinen Weg und das ist nicht das Perfekte und nur so, sondern das ist so vielfältig und allein eure Beziehungen und das, wie ihr zusammengekommen seid und wie, was ihr erlebt, widerspiegelt wiederum das Evangelium und den Weg Gottes mit der Gemeinde. Und ich mag das. Und ich habe das Gefühl, ihr seid mir schon ein bisschen näher geworden, so, zumindest die eine Hälfte. Die andere Hälfte wird heute Abend mir ein bisschen näher. Das Wesen des Evangeliums wird vom Alten Testament verheißen. Das haben wir schon so oft durchgekaut und immer wieder angeschaut und immer beleuchtet und entfaltet sich vom Alten Testament zum Neuen Testament. In der Menschwerdung Jesu Christi kommt es zu dem einen Höhepunkt, der Erlösung der Braut, das Bezahlen des Brautpreises in Jesus Christus und läuft auf die Vollendung zu im Kommen des Bräutigams. Und diese Linie von Christus mit dem Evangelium beginnt ja mit Adam und Eva und mit dieser Verheißung, 1. Mose 3, 16, wir kennen das, so der Nachkomme der Frau. Und mit dieser Linie haben wir schon ja oft gearbeitet, richtig? Da zieht sich durch und wir kommen von beginnen bei Adam, kommen über Abraham, Isaac, Jakob, Jude, David und irgendwann mal eben sagt bei Christus und dann heißt es, er ist da. Und so wie diese Linie des Evangeliums sich durchzieht und uns das Kommen Jesu verheißt und die Erwartung ist erst, zeigt uns die Familiengeschichte. Das heißt, auf welchem Weg er in diese Welt kommt, welche Familien hat Jesus sich ausgesucht, zeigt uns das Spektrum des Evangeliums. Das heißt, was ich damit sagen will, zum Beispiel mit der Geschichte Abrahams, nur als Beispiel, wird uns das Evangelium der Gnade entfaltet, nicht aus Werken, die Rechtfertigung, wie können wir von Gott bestehen, obwohl wir Sünder sind. Aus der Welt, Götzendiener, von Gott nichts wissen wollen, da ist die ganze Thematik, dass er uns erwählt vor Grundlegung der Welt, er uns rausholt aus dieser Welt, uns auf den Weg schickt und wir gehen irgendwo hin, wo wir nicht wissen, wohin wir hinkommen, aber wir vertrauen ihm, wir gehen und erleben viele, viele, viele Dinge. Und an all dem, was wir erleben, lernen wir den Glauben. Das ist ein Glaubenslernweg. Abrahams Glauben ist ein erlernter Glaube. Und das möchte ich euch gleich zeigen. Aber und wir kommen zu Isaac und da lernen wir wiederum an Isaac das Evangelium und was es beinhaltet durch sein Leben und was in seinem Leben passiert, ist wiederum ein Spiegel dessen, welche Familie, welche Linie Jesus sich ausgesucht hat. Und mit jedem Namen sozusagen, mit jedem Familiennamen, der in den Geschlechtsregister Jesu auftaucht, lernen wir eben das Evangelium kennen. Und wir sehen, für wen er in diese Welt gekommen, für Sünder, für Verlorene, für Heiden und für all das. Ihr wisst das ja, gell? Und jetzt ist es so, dass diese Linie und das, was damit uns beigebracht wird, der Rahmen oder der Kontext oder wie soll ich sagen, der Weg dahin ist Familie. Das sind die Ehen. Das heißt, Abraham hat eine Frau und erzeugt mit ihr Isaak. Und da kommt so die Linie. Aus dem kommt dann der Messias, aus dieser Linie. Und Isaak heiratet eine Rebekka und da geht die Linie wiederum weiter. Und dann Isaak und Rebekka bekommen zwei Söhne. Und dann geht es in Linie über Jakob weiter. Und warum über Jakob, nicht über Esau? All das hat ja was mit dem Evangelium zu tun. Aber was ich damit sagen will, jedes Mal, wenn da eine Ehe zustande kommt, jedes Mal, wenn eine Verbindung kommt und Mann und Frau zusammenkommt, beginnt ein neuer oder geht der Weg erst weiter. Das ist ja interessant, gell? Wenn Abraham keine Frau gehabt hätte, dann wär's das. Wenn Isaak nicht die Rebekka geheiratet hätte, dann wäre es das auch. Das heißt, allein die Tatsache oder dass sie geheiratet haben und Kinder gezeugt haben, ist der Grund, warum Jesus in diese Welt gekommen ist. Ihr versteht, was ich meine. Mit den Ehen wurde der Weg für das Kommen Jesu vorbereitet. Und jetzt ist genauso wie das Leben des Abraham, Isaak und Jakobs, ihr Glaubensweg uns etwas über das Evangelium offenbaren auch die Ehen etwas über das Evangelium. Das heißt, bei Abraham finden wir Positives und Negatives, richtig? Wir finden viele Dinge, wo wir sagen, das ist nachahmenswert. Und wir finden genauso vieles, wo wir sagen, das ist überhaupt nicht nachahmenswert. Bei Isaak genau, bei Jakob. Und wir finden bei jedem Einzelnen aus der Linie Jesu, wo wir sagen, guck mal, hier wird uns Dinge in der Bibel berichtet, wo es so klar ist, hier geht es ums Evangelium, er ist ein Typus auf Christus und all das. Und dann im nächsten Moment erleben wir Versagen, Sünde, Schuld. Und zwei Dinge werden dadurch deutlich. Das erste, sie sind nicht der Messias. Sie sind es nicht. Und allein nur durch ihr Versagen wird wieder eine Erwartung genährt und sagt, ja, aber wer ist es dann? Ja, warte es, er kommt noch. Und dieses Versagen macht es deutlich, nein, Abraham ist es nicht und Isaak ist nicht und David ist es auch nicht. Es kommt noch einer. Und genauso auch mit der Ehe. Da wird uns in der Ehe oder durch die Ehen der Erzväter wird uns das Evangelium der Gemeinde vorgestellt. Und wir können einiges da lernen, auf welchem Weg und wer ist wirklich die Braut Christi. Können wir so uns wird ein Geheimnis schon da offenbart über die Gemeinde. Wer wird sie sein? Uns wird nicht nur gesagt, wer wird Christus sein, woher wird kommen, sondern wer wird seine Braut sein? Wird uns in diesen und durch diese Ehen schon vorbereitet, uns etwas gesagt. Wir sehen es nicht immer, aber es steht drin. Und zwei Sachen will ich euch zeigen. Und zugleich aber auch scheitern diese Ehen. Es gibt in der Bibel, meiner Meinung nach, keine gute Ehe. Voll realistisch. Es gibt Ehen, in denen es mal gute und schlechte Zeiten gibt. Genauso wie bei uns auch. Aber ich muss euch ehrlich sagen, als ich geheiratet habe, und konnte ich mir nicht vorstellen, dass eine Ehe mal schwierige Zeiten durchlebt. Ich weiß nicht, jungen Verheirateten, also nach eurer Geschichte habt ihr schon alles vorher durchgemacht, von daher seid ihr schon viel weiter. Als ich geheiratet habe, dachte ich, ich würde nicht mal sagen rose-rot, ich könnte mir nicht vorstellen, zu zoffen. Heute können sie auch noch nicht vorstellen, sie zoffen anders, aber wie geht das? Das war für mich unverständlich. Und dass ich sage, dass diese Unreife, ich sage so, lernen, miteinander umzugehen, wozu? Funktioniert doch, ist alles gut. Manche kommen einen anderen Weg, die haben das alles schon vornherein durcherlebt und sind da schon viel reicher. Nicht, dass es notwendig ist. Aber was ich damit sagen will, ist Folgendes, dass innerhalb der Ehen und in der Ehen in der Bibel uns genauso das Evangelium der Gemeinde gezeigt wird, im positiven Sinne, aber genauso im negativen und gesagt, das ist sie nicht. Genauso wie dann Abraham nicht der Erlöser ist und Isaak auch nicht der Erlöser ist und David auch nicht der Erlöser ist, durch sie wird uns etwas gezeigt, aber sie sind es nicht. Genauso zeigen auch die Ehen, wen Gott erwählt, wen er heiratet, wen er nimmt und auf welche Art und Weise er das tut. Und wir lernen viel Schönes dabei und dann lernen wir aber ziemlich schnell auch wiederum das Versagen und dadurch haben wir uns gesagt, aber das ist nicht die wahre Beziehung, das ist nicht die wahre Ehe, sondern die ist weit größer, wie der Christus und die Gemeinde. Könnt ihr mir soweit folgen? Diese Linien, und das ist wichtig, dass wir diese beiden Linien sozusagen verfolgen, sonst, wenn wir dann lesen und zu stark, sage ich mal, nur den Blick auf die Ehe und sagen, was könnte ich dabei lernen? Das ist also nicht meine Art, aber dann entgeht uns so viel. Und wenn wir aber auch nur, ich sage so, im positiven Sinne, nur Christus darin das Evangelium suchen, entgeht uns aber auch wirklich die Lektion für uns heute. Ja? So, wir müssen in diesen Dingen wachsam sein und das beides vor Augen haben. Und ich möchte heute mit euch so den ersten Spaziergang, ja? Spazieren gehen ist für mich jetzt das Wort fürs Wochenende. Ich gehe mit euch spazieren aufs Feld. Und gehe mit euch jetzt ein bisschen so anfangen bei Adam und Eva ganz kurz anschauen und dann eben Abraham und Isaak. Ich hoffe, dass heute Morgen so ein bisschen wirklich einen kurzen Spaziergang mit euch. Wir werden nicht bei jeder Blume stehen bleiben und nicht bei jedem Berg, sondern aber hier und da uns einfach ein paar Dinge uns anschauen und dann eben, wie gesagt, heute Abend dann den hohen Berg der hohen Liebe kurz besteigen und morgen früh eben uns dann die Zeit für Jakob nehmen. Das ist so mein Plan. Mit dem Ziel, das Wesen des Evangeliums in diesen Begebenheiten, in diesen Ehen kennenzulernen. Uns wird in diesen ganzen Geschichten dieses Evangelium zum Beispiel von der Liebe und Wahl vorgestellt. Das Liebe, was mit Wahl zu tun hat. Uns wird gezeigt Hingabe und Vertrauen, Sünde und Schuld, Vergebung und Annahme, Gnade und Barmherzigkeit, Geduld und Sanftmut, Einheit und Vielfalt, Intimität und Wachstum, Nachkommenschaft und Erbe, Heiligung und Reinigung, Gehorsam und Opferbereitschaft und so weiter und so fort. All die Aspekte des Evangeliums werden uns, und häufig sogar in diesen Paaren wird uns vor Augen gemalt, und in der Ehe, wie gesagt, durch das Verhalten sichtbar, im Positiven wie im Negativen. Also das ist, was ich mit euch machen möchte, und möchte euch bitten, mit mir jetzt wieder 1. Buch Mose aufzuschlagen. Weiß nicht, wie oft haben wir das schon getan? Sehr oft. Vielleicht sehen die Seiten bei euch mittlerweile auch so aus wie bei mir. Im Kontext unserer Bibelstunden in Bettringen haben wir eine Zeit lang uns vom 1. Petrusbrief uns auch dann mit der Ehe und der Beziehung Mann und Frau uns beschäftigt, und ich habe euch da schon mal da hineingenommen. In anderen Zusammenhängen waren wir schon mal in diesen Abschnitten, und ich setze vieles voraus, was ihr schon von mir gehört habt. Wenn nicht, dann könnt ihr irgendwie mir ein Zeichen geben, sagt, hey, gib ein bisschen mehr Information. Aber ich denke, dass wir, soweit ich überschaue, die meisten damit mir auf dem Laufenden sind. So, ich möchte mit euch spazieren gehen und hier und da ein paar Dinge wahrnehmen. Wir greifen auf und wir verstehen, so beginnt das Evangelium, die Schöpfung dieser wunderbaren Welt beginnt, und Gott schuf den Menschen, um diese Schöpfung zu verwalten und der Repräsentant seiner Herrschaft in dieser Welt zu sein. Das ist der Auftrag des Menschen. Gott schuf diese Schöpfung, gibt sie den Menschen und sagt, tu das hier, sei mein Abbild. Ja, wir wurden nach dem Bild Gottes geschaffen, das heißt, der Mensch ist Abbild Gottes, und in der Art und Weise, wie er auf dieser Welt lebt, repräsentiert er und soll er das widerspiegeln, was Gott ist. Ja, die Herrschaft über seine Schöpfung ausüben. Und das ist ein hoher Auftrag, den der Mensch bekommt, nicht der Löwe und nicht ein Stier und nicht der Adler, sondern das bekommt der Mensch, diesen hohen Auftrag. Dass er diese Aufgabe wahrnehmen kann und diese Schöpfung, über diese Schöpfung zu regieren, zu herrschen, sich untertan zu machen, bekommt er eine Hilfe. Und diese Hilfe ist dann die Frau. Und das, haben wir in der Bibelstunde mit euch intensiver angeschaut, mit welchen Folgen und so weiter und so fort. Will ich jetzt nicht damit argumentieren, wer den Auftrag hat und wer zur Seite stehen will. Aber hier starten wir. Und damit wir verstehen das vom Römer, allein Kapitel 5, dann sagt uns die Schrift, dass der erste da, Adam, ein Typus, ein Bild auf Christus ist. Das heißt, Adam, der Mensch, der diesen Auftrag hat, diese Erde unter die Herrschaft zu bringen, ist Christus. Die Eva, die er bekommt, die ihm helfen soll, diesen Auftrag auf dieser Erde auszuführen, ist die Gemeinde. Und dann werden wir hineingenommen, wie Gott dem Adam die Eva gibt, damit sie ihm helfen kann, diesen Schöpfungsauftrag oder diesen Bewahrungsauftrag, diesen Herrschaftsauftrag auszuüben. Und das ist das Bild von Adam und Eva. Und er beginnt, das zu entfalten, indem er sagt, er hat sie in eine Ehe zusammengeführt. Und das heißt, wenn wir hier sind bei Adam und Eva, Kapitel 2, wir sind bei Christus und der Gemeinde. Ich möchte euch daran erinnern, was war das Erste, was passieren musste, damit Adam und Eva zusammen das tun konnten, wozu sie berufen worden sind. Sie müssten, oder ich frage euch, was mussten sie sein? Jetzt überfordert euch hier, gell? Ja? Anders formulieren, gut. Was war die Voraussetzung, damit Adam sagen konnte, die kann mir wirklich helfen? Sie musste so sein werden. Das wäre vielleicht für Kinder in der Schule auch einfach, vielleicht wenn sie bessere Noten kriegen, wenn die Lehrer einfach die Frage nochmal neu stellen könnten oder anders formulieren. So, die musste so sein wie er. Das war die Voraussetzung, damit diese Partnerschaft zum Segen sein konnte, damit diese Partnerschaft funktionieren konnte. Sie musste so sein wie er, sie musste aus ihm kommen. Da beginnt schon. So, die Tiere konnten nicht so sein wie er, der hat es gemerkt, es funktioniert nicht. Also macht Gott die Eva so wie Adam. Und in dieser Beziehung, wo ihr merkt, okay, die ist Fleisch von meinem Fleisch und Bein von meinem Bein, dann kann es funktionieren, dann entsteht eine Verbindung, dann entsteht eine Annahme, Freude und Liebe und all diese Dinge. Guckt mal, Kapitel 2, Vers 22. Und Gott, der Herr, baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau. Und er baute sie zum Menschen. Er brachte sie zum Menschen. Das sagte der Mensch, diese endliches Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch, die sollen Männin heißen, denn von Mann ist sie genommen. Und dann kommt's. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden einem Fleisch werden. Und sie werden zu einem Fleisch werden. Darum, weil sie jetzt eins sind, so darum wird das passieren. Ich habe mich oft gefragt, warum wird Vater und Mutter verlassen und der Frau anhängen? Voll fies, gell? Können sie nicht wählen? Okay, bei der Gelegenheit wäre gut, wenn die Frau Vater und Mutter verlässt. Bei der anderen Gelegenheit wäre gut, wenn Mann Vater und Mutter verlässt. Warum muss immer der Mann Vater und Mutter verlassen? Was meint die Schrift damit? Wir verstehen, dass es hier ums Evangelium hier geht. Hier geht es nicht darum, oder andersrum, das Bild von Christus und der Gemeinde. Und die Deutung ist folgendes, das ist ein Kommentar. Warum? Damit sie eins sein müssen oder sein werden, damit sie ein Fleisch werden, muss etwas vorher passieren. Und das heißt, Christus wird den Vater, das Elternhaus verlassen, und wird in diese Welt kommen und wird sich der Frau anhängen. Er wird ein Opfer darbringen. Er wird alles aufgeben, sich selbst aufgeben, um damit er mit der Frau eins sein kann, damit er mit der Frau Gemeinschaft hat. Da steckt schon das Opfer, das Christus für die Frau bringen wird. So sehr wird er sie lieben, so sehr wird er sie wollen, dass er alles aufgeben wird. Philipper 2 sagt uns, dass Christus die Herrlichkeit des Vaters verlassen hat und es nicht für Raub hielt, ein Mensch zu werden. Warum? Für dich und für mich, für die Gemeinde. Das ist das Opfer, das er dargebracht hat. Und wir reden hier noch gar nicht von Sünde. Wir reden hier noch, Kapitel 3 kommt noch. Aber dieses Einswerden setzt voraus, dass Christus in diese Welt kommt, dass er sich aufmacht. Und das Geheimnis ist folgendes. Und sie werden eins werden. Ich möchte euch auf etwas hinweisen. Die körperliche Beziehung und das, wie Gott es eingerichtet hat, das Einswerden von Mann und Frau, hat einen tiefen geistlichen Wahrheit und Zeugnischarakter für das Einswerden von Christus und der Gemeinde. Deswegen sage ich immer wieder, dass die Körperlichkeit und somit die ganzheitliche Liebe wir nicht aus dem Evangelium ausklammern können. Das heißt, die Bibel sagt Folgendes, in der Art und Weise, wie der irdische Mensch zusammenkam und was dabei passierte, ist ein Bild auf das, was passiert, wenn Christus kommt und was dann passiert. Wenn ein Mann sich einer Frau anhängt und sie ein Fleisch werden, um was geht's hier? Was bedeutet ein Fleisch werden? Intimität. Schlag mit mir 1. Korinther auf. 1. Korinther Kapitel 6. In diesem Kontext spricht Paulus über Unzucht. Ab Vers 12, okay? Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Ein guter Grundsatz. Vers 13. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch sind für die Speise. Gott aber wird sowohl diesen als auch jenen zunichte machen. Der Leib aber ist nicht für die Hurerei, sondern für den Herrn. Und der Herr ist für den Leib. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Macht. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber die Glieder Christi sind? Soll ich denn die Glieder Christi nehmen und zu den Gliedern einer Hure machen? Auf keinen Fall. Oder wisst ihr nicht, dass wer der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Und das ist Zitat von 1. Mose 2. Das heißt, wenn, Paulus sagt, wenn eine körperliche Intimität stattfindet, eine sexuelle Beziehung stattfindet, ein Einswerden in dem stattfindet, dann sind sie ein Leib. Sie verbinden sich. Und dann sagt, wisst ihr nicht, und zitiert und sagt, das, was da heißt, ein Fleisch werden, heißt eins werden, eine Art Intimität, die zwei zu einem, etwas zu einem machen. Und dann sagt er Folgendes, lest mal mit mir weiter. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm, flieht der Unzucht. Der Punkt ist der, dass das Einswerden zwischen Mann und Frau, die leibliche Dimension des Einswerden zwischen Mann und Frau ist ein Bild auf die geistliche Dimension des Einswerden mit Christus in der Gemeinde. Das ist auf der fleischlichen Ebene, das ist auf der geistlichen Ebene. Warum hat Gott die irdische geistliche, fleischliche Ebene gegeben? Damit wir die geistlichen Dinge verstehen. Das heißt, die Ehe ist auch in diesem Bereich ein Bild und auf Christus in die Gemeinde, in der Art und Weise, wie Frau und Mann Intimität lebt. Was steckt dahinter? Was bringt das Einswerden hervor? Normalfall. Nachkommen. Selbst wenn Nachkommen nicht da sind. Auch das ist ein Bild für die Gemeinde. Wisst ihr, dass die meisten Frauen unfruchtbar waren? So, die konnten keine Kinder zeugen. Da musste einiges passieren. Das sind tiefe geistliche Wahrheiten, für wie Gott Leben schafft und wie was notwendig ist und was tot ist und all diese Dinge. Aber so weit sind wir nicht. Der Punkt ist der, das heißt, in der Art, wie Gott die irdische Intimität geschaffen hat und diese Liebe zueinander und diesen Umgang miteinander, dadurch will er etwas zeigen, wie er auf der geistlichen Ebene was tun möchte. Ihr versteht, was ich meine? Von daher müssen wir da genauso, wir können nicht sagen, ja, in der Art, wie wir miteinander reden, soll Jesus verkündigen und soll Jesus bezeugen, aber in der Art, wie wir zusammen intim sind, das geht Gott nichts an und das geht niemand was an, das ist halt unser, ist oder eben ist es nicht, unser Vergnügen. So, oder ist halt nur Kinder zeugen. Es gibt gruselige Verständnisse, was das anbelangt, wirklich, ja, gruselige. Was ich damit sagen will, auch dieser Bereich gehört in das Evangelium und das Zeugnis des Evangeliums hinein und dadurch wird uns auch eine geistliche Wahrheit und das heißt, auch das muss geheiligt und gereinigt sein, auch das muss im Lernen und im Verstehen, im Wachstum, in der Beziehung zu Gott sein und das fordert uns sehr heraus, gell? Wie wir das leben können. Und wisst ihr, was dabei rauskommt im natürlichen Fall? Wenn Mann und Frau eins werden, dann entsteht Segen in dieser Weise, in dem ein neues Leben entsteht. Zeugung neuen Lebens, eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Und wie Gott das Geheimnis geschaffen hat, wie das passiert, wie kommt es dazu, dass eine neue Generation entsteht, dass eine neue Schöpfung entsteht, in der gleichen Weise wird das uns diese natürliche Weise widerspiegelt die geistliche Weise. Die Bibel sagt, dass wir gezeugt sind durch einen Samen, und zwar durch das Wort Gottes. Die Bibel sagt, wir sind gezeugt durch den Heiligen Geist, richtig? Da passiert etwas. Wer gibt den Samen? Wer pflanzt ihn ein? Wer empfängt den Samen? Wo wächst dieses neue Leben dann auf? Auf welche Art und Weise wächst dieses neue Leben? Kommt es sofort so zur Welt? Ist es einfach, ohne Probleme, zack, und auch einmal da? Der ganze Prozess des Zeugen, des Gebens, des Empfangens, des Austragens, der Schwangerschaft, der Wehen, der Gefühle, der Liebe, der Fürsorge, des Bewahrens, all das, was da hineingeht, ich muss euch nichts erzählen, das ist ein Bild, wie Gott eine neue Schöpfung macht. Ich finde es faszinierend, dass in der Art und Weise, wie Gott Sexualität geschaffen hat, es ein Bild auf Christus und die Gemeinde ist. Allein das schon zu sagen, gell? wird wahrscheinlich in manchen Kreisen als Lästerung, ja, frevelhaft. Gott, und das ist wichtig, die Sexualität und die Intimität und das Einswerden, ein Fleisch werden, ist von Gott gemacht. Und er hat sie geschaffen und gesagt, vermehrt euch. Und darum finden wir das immer und immer und immer und immer wieder. Das Anliegen des Teufels ist, in allen Ebenen der Beziehungen zu zerstören und zu pervertieren. Und so wird jede Art pervertiert, ob seelisch, körperlich, jede Art wird, da versucht der Teufel, das zu zerstören. Warum? Weil er dieses Zeugnis zerstören möchte. Wir verstehen das. Deswegen dürfen wir dürfen nicht etwas aus unserem Eheleben ausklammern und das nicht unter die Herrschaft Christi stellen. Dürfen wir nicht. Warum? Weil dann verzehren wir das Evangelium und das Zeugnis. Und ich meine hin und nach außen. Wir leben ein Zeugnis vor der unsichtbaren Welt. Und ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gerade wissen wollt. So, das Einswerden ist so wichtig, dass wenn wir untereinander eins werden, ist ein Bild, wie Christus mit der Gemeinde eins wird. Und was dabei herauskommt. Und damit es eins werden kann, wisst ihr, was es braucht? Schaut mal, lest mal mit mir weiter. Vers 25. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Sie schämten sich nicht. Von Kind auf waren das Verse für mich, über die ich viel nachgedacht habe. Unvorstellbar, ja, es gab keine Klamotten. Es gab nur zwei Menschen. Aber sie waren beide nackt. Und warum? Und sie schämten sich nicht. Diese Intimität, eins werden, setzt etwas voraus. Voreinander nackt sein können. Jetzt verstehen wir auch, dass das ein Bild ist. Nacktheit ist ein Bild. Um was geht's? Sie schämten sich nicht. Der ganze Kontext wird uns gleich entfalten, dass nachdem oder dann, wenn Sünde in das Leben hineinkommt, der Beziehung, dieses Nacktsein voneinander verloren geht. Und dann muss man sich bekleiden. Schuld und Sünde zerstört diese Intimität, zerstört dieses Einssein und zerstört das, was dabei hervorkommen soll, den Segen, der dabei hervorkommen soll. Und in dem Moment eins sein oder Voraussetzung für sein, und uns wird eine Beziehung hier beschrieben, die ohne Sünde ist. Wir können so sagen, sie konnten sich nicht nur in die Augen schauen. Ja? Ohne Hintergedanken, ohne irgendwas im Hinterkopf. Eine Einheit, was uns da beschrieben, sie waren beide so eins. Sie waren bloßgestellt, es war alles offen, es war alles frei. Und ihr versteht, wenn ich davon rede, dass es hier nicht nur um körperliche Nacktheit geht. Es gab nichts, was zwischen den beiden stand. Nichts. Das ist das Ziel. Vor Christus stehen, ohne Scham, ohne Schuld, ohne Sünde. In diese Beziehung sind wir berufen worden. Vor ihm stehen zu können, in eine Liebesbeziehung, in der nichts zwischen einem steht. Und das ist, was uns hier beschrieben wird. So beginnt es. Adam sieht Eva, er liebt sie, verliebt sich in sie und sie stehen voreinander, beide, und die können sich begegnen und da ist nichts zwischen ihnen, gar nichts. Wird mit diesem, und sie waren beide nackt damit ausgedrückt. Dann beginnt der Sündenfall. Der Teufel will sofort diese Beziehung zerstören. Und wisst ihr, warum er hier angreift? Wen gibt es da noch nicht? Kinder. Warum der Angriff hier? Zerstört er die Beziehung? Da hat es Auswirkungen auf die Kinder. Hat es Auswirkungen auf die nächste Generation. Und das passiert. Die nächste Folge ist Sünde in der Beziehung zwischen den Kindern, Adam und Eva. Sie bringen sich gegenseitig um, den einen den anderen. Das heißt, er beginnt hier, und das ist es, wird diese Beziehung zerstört, hat es Auswirkungen auf die Kinder, auf die nächste Generation. Hier wird es angegriffen. Also der Teufel kommt sofort, verführt. Darüber haben wir in verschiedenen Weisen schon gesprochen. Und jetzt schaut mal Vers 7. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren, und sie hefteten sich Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Das heißt, in dem Moment, wo Sünde in die Ehe kam, Sünde in die Beziehung zwischen Adam und Eva, ziehen sich beide zurück. Sie bekleiden sich, sie rechtfertigen sie sich, sie schützen sie sich voreinander. Da ist nicht mehr dieses Einssein, da ist nicht mehr Intimität in dieser Weise, da ist nicht mehr voreinander offen stehen, unverhüllt mit allem, sondern da, wo Sünde ist, da, wo Sünde Platz gefunden hat, da ist Scham, da ist Schuld, da ist Sünde und da beginnt Distanz. Und hier in beide Dimensionen. Das heißt, Adam und Eva versuchen, sich selbst zu rechtfertigen. Sie versuchen selbst, die Schuld zu bedecken. Und mit ihren Mitteln, die sie finden, in dem, was sind das, Feigenblätter, nehmen sie um die Schuld, um irgendwie einander zu begegnen zu können, ohne ständig mit der Schuld und der Sünde konfrontiert zu sein. Es ist nämlich nicht möglich. Sie konnten nicht mehr voneinander offen sein, ging nicht mehr. Sie konnten nicht mehr, da stand allein dieses Ereignis, die Frau isst und gibt es einen Mann und er tut's. Worauf möchte ich hinaus? Wozu wurde die Eva verführt? Erster Linie gegen ihren Mann? Zu welchem Ungehorsam hat der Teufel die Eva gebracht? Gegenüber Gott. Das heißt, die Gottesbeziehung ist zerstört. Und welche Auswirkungen hat das auf Mann und Frau? Oh, wir sind nackt. Die Beziehung zwischen Gott nicht mehr intakt, die Beziehung zwischen Mann und Frau nicht mehr intakt. Die Schuld vor Gott trennt die Schuld vom Menschen. Hat Auswirkungen, die Rebellion gegen Gottes Gebot hat Auswirkungen sofort gegenüber dem Mann oder gegenüber der Frau. Deswegen habe ich gesagt, dass die Gottesbeziehung so wichtig ist, weil es hat Auswirkungen. Und diese Gottesbeziehung ist zerstört, hat Auswirkungen auf die Beziehung zwischen Mann und Frau. Und dann der Selbstversuch, ich sage wirklich, der Selbstversuch, das zu kitten. Sie haben sich nicht getrennt, sondern sie versuchen selber, all das zu tun, damit sie miteinander sein können und sich nicht zu schämen, dass sie nicht bloßgestellt sind, dass die Sünde nicht da ist, dass sie nicht Vorwürfe machen, nicht all diese Dinge. Wieso hast du mir den Apfel gegeben? Ich sage jetzt bewusst Apfel. Ja. Wieso? Vielleicht waren es sogar Feigen. Das sind Feigenblätter. Ja. Wieso hast du das gemacht? Wieso hast du gegessen? Wieso hast du und gegenseitig Anklage? Wir sehen, dass später die Schuldzuweisung ständig da war. Gott stellt sie zur Rede und die Schuld wird immer weiter geschoben. Ich bin nicht schuld, ich bin nicht schuld, ich bin nicht schuld. Die Eva ist schuld, du bist schuld, die Schlange ist schuld, sind alle schuld. Zack, ein Blatt nach dem anderen. Ich sich selbst rechtfertigen. Die Beziehung funktioniert so nicht. Das Interessante, wenn dann Gott kommt, kannst du dich selbst rechtfertigen, wie viel du willst. Du wirst dich immer von ihm nackt fühlen. Immer durchschaut, immer bloßgestellt. Vor seinem Angesicht, da ist jeder bloß vor ihm. Da kannst du dich selbst rechtfertigen, wie viel du willst. Das war meine Frau, die hat mich dazu gebracht. Nein, das war mein Mann, der hat mich dazu gebracht. Nein, das waren meine Eltern, die haben mich dazu gebracht. Nein, das waren meine Kinder, die haben mich dazu gebracht. Nein, das war mein Chef, der hat mir. Das ist mein Arbeitgeber, das ist meine Situation, das sind meine Hormone. Alles, alles nur nicht ich. Das Problem, keine Lernbereitschaft, keine Demut zu sagen, versagt. Der Lernweg besteht darin, die Sündhaftigkeit anzuerkennen und die Sünde bekennen und vor Gott nackt und bloß zu stehen und sagen, so bin ich, versagt. Und wenn man an dem Punkt nicht kommt, ich sage so, wenn man versucht ständig selbst sich zu rechtfertigen und Feigenblätter, es wird keine Heilung, keine Genesung, nicht das werden, was wie Gott in Beziehung eigentlich gedacht hat. Und ich glaube, dass deswegen sage ich, und wo beginnt die Heilung? Welche Beziehung muss zuerst intakt kommen? Zu ihm. Sünde vor ihm bringen. Und ich bin mir sicher, hat man das geschafft, dann geht man zu dem, an den man sich versündigt hat. Das ist dann der Weg. Und dann findet Heilung statt. Und es gibt nichts Schöneres. Es gibt doch nichts Schöneres, wenn man dann die Wesenszüge des Evangeliums erleben kann, nämlich Buße und Bekenntnis und dann Zuspruch man ringt sich durch und dann geht man und sagt, es tut mir leid. Und dann erlebt man, es ist vergeben, vergessen. Wenn man das erlebt, habt ihr wahrscheinlich schon, oder? Das ist so, ich sage es jetzt so, so ein schönes Gefühl. Also wenn ich das erleben kann in beide Richtungen, dass zum Beispiel schon wieder versagt und dann reden wir und das ist vorbei. Schon wieder vergeben, dieses Gefühl, schon wieder vergeben. Obwohl schon so oft versagt, ja, das ist herrlich. Oder wenn bei mir Entschuldigung dann gesucht wird und ich aus freiem Herzen sage, ist vorbei. Und kennt ihr es so zu fühlen, ist wirklich vorbei, nicht im Hinterkopf. Sondern wirklich dieses, wie muss sich Gott fühlen da? Wie muss sich Christus fühlen? Ihm vergeben. Und er gibt uns so einen Geschmack davon, was es bedeutet, vergeben zu können. Und was bedeutet, auf einmal Gefühle kommen wieder zurück. Beziehung, Zuneigung, Intimität, Wunsch nach Nähe, was vorher nicht möglich war, weil da steht was dazwischen, oder? Ihr wisst alle, von was ich rede. Wie viel steckt von dem Geheimnis Evangeliums darin, wie wir mit Schuld, mit Sünde, mit Versagen umgehen und darin eben Heilung finden können. Nicht der Selbstversuch, sich selbst zu rechtfertigen. Versteht ihr? Es gibt keinen Grund, wo du sagen könntest, ich habe Recht. Es gibt keinen Grund, die Schuld beim Gegenüber zu suchen. Denn letztendlich hast du nichts Recht. Und ich will euch das sagen, dass überhaupt die Beziehung zwischen Christus und uns bestehen kann, ist der Grund, was er getan hat und nicht, was wir was tun konnten. Er sagt, ja, okay, William, ein bisschen hast du schon recht, da habe ich ein bisschen schlecht mit dir gehandelt. Das war nicht fair. Ihr versteht, worauf ich hinaus möchte? Wirklich, ich will nur spazieren gehen, das heißt, ein paar Aspekte mit euch aufgreifen. So, jetzt ist Schuld in der Ehe passiert, in der Beziehung. Der Teufel hat es geschafft, auf welche Art auch und Weise ein Keil zwischen Gott und Mensch zu treiben und zwischen Mensch und Mensch zu treiben. Wir haben gesehen, die Folge daraus ist, der Mensch wird sich versuchen, selbst zu rechtfertigen, sich selbst zu erklären. Das wird nur Distanz schaffen. Es wird nicht wieder zusammenbringen. Wisst ihr, was ich an diesem Bericht so herrlich finde? Lest mal mit mir Kapitel 4, Vers 1, bevor ich vorher was lese. Kapitel 4, Vers 1. Und der Mensch erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar Kain. Lest mal mit mir Kapitel 3, Vers 7. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt sind. Seht ihr das? Schuld und sie erkennen, sie haben Erkenntnis. Was? Sind nackt. In der Bibel ist das Bild Nacktheit wirklich bloßgestellt und damit sofort der Begriff von Scham, Schuld, Sünde. Und Gott sagt, ihr könnt mir nicht nackt vor mir erscheinen. Nicht, weil Gott sagt, ich kann die Teile des Körpers nicht sehen. Das ist mir peinlich, wenn ich euch so sehe. Das ist nicht, er hat uns so gemacht. Dem ist nichts da. Da ist nichts Verwerfliches dran. Wenn Gott sagt, ihr könnt mir nicht nahen, nackt und bloß, dann sagt er, ihr könnt mir nicht mit eurer Schuld kommen. Ihr könnt vor mir nicht stehen. Wir können keine Beziehung miteinander führen. Wir können nicht eins werden, wenn ihr so nackt vor mir seid. Da ist nämlich Sünde und Rebellion. Und darum sagt er, wenn es von der Hochzeit geht, dass er da braucht, was gibt? Heilige und reine Kleider. Die Braut braucht ein Gewand einer Jungfräulichkeit, das heißt rein sein, damit sie dem Bräutigam begegnen kann, ohne Schuld, ohne Sünde. Das passiert. Und das tut der Bräutigam für die Braut. Das tut Christus für die Gemeinde. Deswegen redet die Bibel immer vom Hohepriestern und aber auch von der Braut Jesu, von der Braut Gottes, der Israel, wenn er sagt, und ich werde dich entblößt hinlegen. Ich werde deine Kleider dir nehmen und dann werden alle deine Blöße sehen. Das klingt echt. Und warum sagt er, ich werde zeigen, wie schuldig und sündhaft du bist. Mit diesen Bildern arbeitet die Bibel um dieses, und das hat alles einen Ursprung hier. Aber das Interessante jetzt hier, also die sind bloßgestellt und sie erkennen was? Sie erkennen Schuld und das trennt sie. Dann passiert etwas, wir gucken uns gleich an, und auf einmal lernt Adam die Frau neu kennen. Schaut mal, und da heißt es, und der Mensch, Adam, erkannte die Frau, er kannte sie vorher nicht. Ich würde sagen, ja, aber jetzt kannte sie anders. Er hat sie neu kennengelernt. Und dieses Neuerkennen, nämlich gleich sehen wir wie, hat dazu geführt, dass sie wieder eins wurden. Und aus diesem Einswerden kam die erste Frucht. Nachkommenschaft. Segen. Begrenzt? Wir wissen das. Was ist passiert? Was hat Adam neu erkannt? Schaut mal. Vers 20. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebenden. Adam hat auf Gott gehört und verstanden, was Gott ihm gesagt hatte, und hat der Eva einen neuen Namen gegeben. Vorher hieß sie Männin. Jetzt sagt er Eva, weil er verstanden hat, wer sie ist, weil er verstanden hat, wozu sie ihm gegeben worden ist. Und er jetzt gibt einen neuen Namen und nimmt endlich wieder seinen Auftrag und seine Berufung wieder wahr. Und dann passiert Folgendes. Nachdem Adam also sich wieder auf Gott ausgerichtet hat, seinen Auftrag wahrgenommen hat und ihm klar wurde, wozu sie es gibt, wozu er die Eva bekommen hat, dann Vers 21. Und Gott der Herr machte Adam seine und seine Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Wie konnte Adam und Eva nach dieser ganzen Geschichte zusammenbleiben? Rein menschlich wäre die Ehe schon hier vorbei. Das wär's. Das sind noch nicht mal Kinder auf der Welt und die Geschichte wäre fertig. Das wär's. Und die Linie des kommenden Messias unmöglich. Wie ist es möglich, dass sie wieder zueinander fanden? Wie war es möglich, dass Adam die Eva neu entdeckte? Sie hatte etwas an. Wunderschön war das wahrscheinlich. Er hat gesagt, oh, so wie die heute aussieht. Mensch, da müssen wir zweimal hingucken. Sie hatte einen Leibrock an. Interessant, nicht? Sie hatte nicht Feigenblätter als Schürze. Vorher hatte sie nur eine Schürze an. Ja, genau hinschauen. War nur untenrum etwas. Vielleicht so russische Schürze, die ging auch oben rum. Ja. Ja? So Latzhose-mäßig, ja. Könnte man alles durchschauen. Hier ein Leibrock. Ja. Vielleicht kommt das deswegen bei den Russlandsdeutschen, die Röcke so im Rennen. Ja. Leibröcke aus Fell. Wir verstehen, was dahinter steckt. Ein Bild auf das Sterben eines jemanden, der in erster Linie damit nichts zu tun hatte. Ein Tier stirbt, Blut muss vergossen werden, dieses Tier hat nichts mit Adam und Eva zu tun gehabt und es stirbt, damit die Beziehung zwischen Adam und Eva wieder funktionieren kann und die Beziehung zwischen Gott und Adam wieder funktionieren kann. Und wir wissen noch nicht, dass es ein Lamm war. Wissen wir noch nicht, aber die Bibel wird uns später sagen, dass es ein Lamm war. Und später wird sagen, dass es dieses Lamm des Christus ist. Diesen Weg muss man dann erst gehen. Aber das heißt, dass überhaupt der Mensch die Frau wieder neu entdecken konnte und obwohl so eine Schuld vorhanden war, sie wieder eins sein konnten und in dieser Intimität bedarf es das Wegnehmen der Schuld. Versteht ihr? Es geht hier nicht zu sagen, nein, ist nichts passiert. Machen wir wie von null. Es funktioniert nicht. Schuld ist Schuld. Und Sünde ist Sünde. Und es ist da. Und man kann es nicht wegreden. Du kannst mit keinen feigen Blättern die Schuld bedecken. Unmöglich. Und das ist auch nicht, das ist das Herrliche. Das musst du nicht. Der Weg, dass die Beziehung zwischen Mann und Frau wieder funktioniert, ist der Weg zu Christus. Seine Gerechtigkeit, seine Vergebung, sein Geschenk, seine Kleider. Das ist der Weg, wie auf einmal wieder ein Weg zueinander führt. Das heißt, ich sage so, ich nehme die Vergebung der Sünde für mich in Anspruch und mein Partner nimmt die Vergebung der Schuld und der Sünde in Anspruch. Und in diesem Moment geschieht Heilung. Und ich, wenn ich sage, ich brauche Vergebung, aber mein Partner darf keine Vergebung kriegen. Er muss die Strafe ausbaden. Jesus, ich danke dir, dass du mir meine Schuld vergeben hast. So viel habe ich gegen dich rebelliert. Aber mein Partner, der muss das austragen. Versteht ihr, was ich meine? So funktioniert das nicht. Das heißt, das Annehmen Er hat sie beide bekleidet. Nicht nur die Eva, auch Adam. Und in dieser Sühnung, in diesem Stand können sie miteinander. Und deswegen sage ich, was für ein Segen einer christlichen Ehe. Ein Gedanke noch kurz zurück. Sie mussten eins werden. Das bedeutet nicht, dass sie in allem gleich ticken, dass sie alle gleiche Hobbys haben und gleiche Vorlieben und all das ist damit nicht gemeint. Eins in Christus. Eins im Geist. Eines Sinnes sein in Bezug aufs Evangelium. Das ist der Segen einer Ehe. Und darum sagt die Bibel, wenn man sich bindet, wer soll sich einander binden? Und den gleichen Jochstich stellen. Das heißt, wenn du einen Partner dir nimmst, der Christus nicht hat und Christus nicht kennt, aber du sagst, der sieht einfach so gut aus. Oder wenn du eine Partnerin nimmst und sagst, die kann Dinge, die ich einfach gerne brauche. Oder du sagst, ey, sonst kriege ich halt niemanden. Wie auch immer, wenn deine Motivation eine andere ist und du eine Ehe eingehst, aus welchen Gründen auch immer, dann fehlt eine Grundlage, dass man miteinander leben kann in Sünde, Unschuld und Versagen. Versteht ihr was? Das ist so absolut schwierig. Nicht unmöglich, aber schwierig. Und darum sagt die Schrift, das ist prüft, wer zusammenkommt. Ob in Christus zusammenkommt oder nicht. Was für ein Gnadengeschenk, wenn man nicht in Christus zusammenkommt und in Christus aber wird, oder? Was für ein Gnadengeschenk, wenn dann beide, die ungläubig waren, gläubig werden. Oder was für eine Gnade, wenn einer ungläubig und gläubiger zusammenkommt und dann der andere ungläubig wird, oder? Allein das ist ja schon, allein da muss man ja schon ein Fest feiern darüber und in Dankbarkeit sein. Das kann Gott wirken. Aber, also das erste, oder der kleine Spaziergang durch den Garten Eden, was lernen wir? Eins sein, verbunden mit den tiefen geistlichen Wahrheit, wie und auf welchem Weg Gott sich ein neues Volk bereiten wird. Das ist durch eins werden. All dieses Geheimnis dahinter. Die dann wird uns gezeigt, wie diese Beziehung zerstört werden wird. Und zwar durch Sünde. Und dann wird uns gezeigt, wie Gott diese Ehe retten wird. Durch die Erlösung, durch das Blut und das Bedecken der Schuld. Das ist die Grundlage, da beginnt die Bibel damit. Und das offenbart, wie Gott mit der Gemeinde den Weg gehen wird. Er will sie, er liebt sie, Schuld wird da sein, Bedeckung der Schuld ist notwendig. Ich will nicht zu viel, dass ihr wenigstens etwas hängen bleibt. Ich halte das aber für so wertvoll, oder? Wo gibt es keine Verletzungen? Wo gibt es keine Sünde? Wo gibt es nicht etwas, wo man die Schuld beim anderen sucht, oder? Und wo gibt es nicht, dass man die Schuld sogar bei Gott sucht? Darf ich sagen, die Frau hast du mir gegeben. Ja, so. Hier haben wir einen Weg heraus, und nicht nur heraus aus der Sünde, wir haben einen Weg hier zueinander. Einander wieder neu entdecken, neu erkennen in Christus. Das heißt in der Vergebung, in der Annahme, in der Bedeckung der Schuld, das ist möglich. Es ist echt möglich. Von daher gibt es da viel, viel, viel an Evangelium, an der guten Nachricht. Wenn wir jetzt weiterlesen würden, die Linie wird uns führen über Kain und Abel, und wir merken, da ist die Katastrophe, dann kommen wir zu Seth oder Seth und über Terach und wir kommen zu Abraham. Könnt ihr mit mir kurz diesen Sprung machen? Da steigen wir ins Auto, fahren sehr schnell und steigen wieder beim Feld beim Abraham aus, ja, und gehen wieder ein bisschen mit dem spazieren. Ich möchte euch zeigen, dass anhand von Abraham nur kurz ein paar Aspekte des Evangeliums, da auch das, diese Person ist uns gut bekannt und aus vielen Perspektiven haben wir auch das schon betrachtet. Aber hier lernen wir einen Glaubenslernweg. Und aber genauso auch wie dieser Glaubenslernweg, welche Auswirkungen es auf die Beziehung hatte.